Genau, eigentlich könnten wir so weitermachen. So viele Zeugnisse, so viele Wunder, die Gott tut. Und es ist einfach schön, auch als Gemeinde, das einfach zu teilen. Weil Gott tut Wunder. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und ich habe als erste Frage aufgeschrieben, glauben wir das? Glauben wir, dass Gott Wunder tut? Aber ich glaube, nachdem so viele Zeugnisse da waren und wo man merkt, dass Gott ein lebendiger Gott ist, brauchen wir uns diese Frage gar nicht mehr zu stellen. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es bei Jesus und auch bei anderen alttestamentlichen Zeiten immer wieder so, dass Gott Wunder tut, ganz besondere Wunder, kleine und auch große. Und zum Beispiel lesen wir ja, von diesen Wundern von Jesus, zum Beispiel Markus 8. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas erkennen? Der Blinde blickte auf und sagte, ja, ich sehe die Menschen. Sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf die Augen. Danach blickte der Mann wieder auf und er war geheilt. Er konnte jetzt alles ganz deutlich erkennen. Manchmal tut Gott riesige lebensverändernde Wunder, wie hier in Markus 8, wo Gott so übernatürlich eingreift, wo wir nur noch staunen können, wo er große Krankheiten heilt. Und manchmal erleben wir so Wunder, die wir auch vielleicht als Alltagswunder bezeichnen würden, wo wir sagen, da hat Gott ganz klein gewirkt. Und was ich bei diesem Wunder so interessant finde, dass das Wunder auch ein Prozess war. Das war nicht beim ersten Mal geheilt, sondern erst beim zweiten Mal. Aber Jesus hat es nicht aus der Spur gebracht. Er hätte auch sagen können, nach dem ersten Mal, wo er nur halb sieht, oh, was ist jetzt los? Warum ist er nur halb geheilt? Sondern er hat einfach nochmal für ihn gebetet und nochmal ihm die Hände auf die Augen gelegt und dann war er ganz geheilt. Und so ist doch auch im Alltag, dass es manchmal, wie wir vorher gehört haben, so ein Riesenwunder gibt und dann dauert es aber auch noch Zeit, bis es wirklich in Erfüllung geht, das gesamte Wunder. Und manchmal erleben wir solche Alltagswunder, wo wir vielleicht denken, war das jetzt ein Wunder, war das Gottes Eingreifen oder bilde ich mir das vielleicht nur ein? Ich möchte uns ermutigen, das einfach als Wunder zu nehmen, wenn wir wieder den Geldbeutel finden, wo wir dafür danach gebetet haben. Oder wenn wir fast einen Unfall bauen und dann irgendwie glimpflich davongekommen sind. Wie oft ist das uns schon passiert? Können es gar nicht mehr so richtig zählen, wo es ganz knapp war beim Auto. Das geht bestimmt allen von uns so. Und ich bin dankbar, dass Gott immer wieder eingreift. Oder wenn Gott so Liebesbeweise im Alltag schenkt. Wenn wir einfach im Alltag sind und ein Lied hören zwischendrin oder irgendwas uns in den Sinn kommt und wir merken, ja, Gott sieht uns im Alltag oder wir haben einen guten Gedanken von Gott bekommen. All das sind solche Wunder, die Gott tut, große und kleine. Und in Johannes, oder ich habe überlegt, was ist so ein kleines Wunder, was es in der Bibel bei Jesus gibt. Mir ist da gar nicht so viel eingefallen, eigentlich sind es alles große Wunder. Aber ich habe gedacht, eigentlich ein kleines Wunder war diese Verwandlung von Wasser zu Wein. Ich habe gedacht, ja, das ist jetzt nichts extrem Lebensveränderndes, der hat einfach da Wasser zu Wein gemacht, weil die Hochzeitsgesellschaft keinen Wein mehr hatte. Manche Ausleger sagen ja immer wieder, ja, die hätten die geächtet und so weiter. Weiß nicht, ob das wirklich so in der Kultur damals war. Es war einfach der Wein aus, man hätte bestimmt auch irgendwie weiterleben können. Auf jeden Fall hat sich Jesus dem angenommen und die Mutter hat ihn ja gebetet, Maria hat ihn ja gebeten, das zu Wein zu machen. Aber mir ist schon mal was da ganz klar geworden bei diesem, wo ich denke, das war ein kleines Wunder. Da stand, so vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Wunder sind ganz oft in Verbindung mit dem Glauben da. Vor allem auch kleine Wunder. Wir lesen es auch bei Philippus, und Nathanael, wo Jesus nur sagt, ich habe dich dort unter dem Feigenbaum gesehen. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Ein kleines Mini-Wunder, was aber so ins Herz trifft, wo wir Menschen ganz erschüttert sind in unserem Herzen und wirklich uns aufmachen und an Jesus glauben. Gestern bei der Delegiertenversammlung fällt mir ein, hat jemand erzählt, in Afrika sind sie in so einen Stamm gefahren. Es hat tagelang nicht mehr geregnet und sie sind da hingegangen, sie haben gebetet und innerhalb von 5 Minuten hat es dort geregnet und der ganze Stamm, also nicht großer Stamm, aber so ein Stamm, die waren völlig außer sich, weil sie sowas noch nie erlebt haben und sie sind zum Glauben gekommen. Weil Gott einfach diese Bedürfnisse dieser Menschen gesehen hat und da eingegriffen hat. Und was macht eigentlich dieser Unterschied zwischen einem großen oder einem kleinen Wunder? Eigentlich nur wir Menschen, wie wir das einordnen. Auch ein kleines Wunder kann riesen Auswirkungen haben. Auch wenn wir es wirklich in uns als Wunder erkennen. Und so haben wir uns auch in der Gemeindeleitung, haben wir jetzt schon öfter gesagt heute im Gottesdienst, dass wir 2 Gemeindeforen hatten, wo wir auch uns Gedanken über die Vision gemacht haben. Und wir haben es ganz bewusst auch, also das Wort Wunder kommt jetzt in diesem Punkt nicht vor, aber es hat mit Wunder zu tun, nämlich dieser Punkt der Heilung, dass wir heil werden von Schuld, seelischen Gebrechen und körperlichen Krankheiten. Ich lese uns nochmal diesen Punkt vor. Wir sind der Überzeugung, dass Gott heute noch wirkt, wie seit Anbeginn der Zeit. Und deshalb sind wir als Gemeinde ein Ort der Begegnung, in dem Menschen Heilung von Schuld, seelischen Gebrechen und auch körperlichen Krankheiten erfahren dürfen. Wir leben in Beziehung untereinander, beten aktiv füreinander und erwarten dabei Großes von Gott. Dabei lassen wir unser Leben vom Heiligen Geist verändern. Das ist eigentlich, wenn wir hier so lesen, diese Überzeugung, dass Gott noch wirkt wie seit Anbeginn der Zeit, dann glauben wir an Wunder. Und deshalb mein heutiges Predigtthema, Gott wirkt heute noch Wunder. Dennis Schröpfer hat vor ein paar Wochen mal über Gott wirkt heute noch gepredigt. Ich mache weiter mit Gott wirkt heute noch Wunder. Und mein erster Punkt, ganzheitliche Heilung. Was meine ich damit? Manchmal wird dieser Begriff so ein bisschen missbraucht, würde ich fast schon sagen, von esoterischer Seite oder so. Aber ganzheitliche Heilung finden wir in der Bibel, ganz klar. Und die Bibel ist älter als diese ganzen neuen Strömungen. Wenn wir die Wunder von Jesus lesen, dann lesen wir meistens, dass Jesus nicht nur körperlich was heil gemacht hat, sondern er hat die Menschen als Ganzes heil gemacht. Das klassische Beispiel, was es dazu gibt, diese Geschichte, wo die 4 Freunde ihren einen Freund, diesen Gelähmten, zu Jesus bringen, sie ihn runterlassen durch die Decke des Hauses, weil es zu viele Menschen waren. Und dann heißt es weiter, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagt er zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Und Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich und sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und hier sehen wir, Jesus macht einen Menschen, der sein ganzes Leben lang gelähmt war, ganzheitlich heil, als ganze Person. Ein Punkt war seine Lähmung, sein Körper, aber der andere war auch seine Schuld. Das zweite Wunder war dieses seelische Wunder. In erster Linie vergibt Jesus diesem Mann seine Sünden und in zweiter Linie wurde er gesund. Man könnte auch sagen, bei Jesus kommt ein Wunder selten allein. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so geht, wenn man so überlegt, wenn Gott eingegriffen hat, dann hat es auch sonst mit unserem Leben viel gemacht. Es war nicht dieses Wunder an sich. Natürlich hat Gott in Wunder eingegriffen, aber was danach kommt oder was es mit unserem Leben macht, ist ja auch das zweite Wunder. Und Jesus möchte uns Menschen vollkommen heil machen. Und ich habe das auch ein, zweimal schon mal gepredigt, dass unser Auftrag als Gemeinde eigentlich ist, ein Krankenhaus zu sein. Eigentlich habe ich, als ich damals vor ein paar Wochen diese Vision oder diese vier Werte, mir Gedanken drüber gemacht habe, habe ich eigentlich überlegt, in diesen Punkt mit dieser ganzheitlichen Heilung reinzuschreiben, dass wir ein Krankenhaus sind für die Menschen. Da habe ich dann überlegt, aber viele Menschen haben einfach auch negative Verbindungen mit dem Krankenhaus. Und deshalb habe ich das verworfen, habe einfach reingeschrieben, dass wir in Körper, Seele und Leib Heilung erfahren möchten. Aber trotzdem trifft dieses Bild, dass wir Krankenhaus sein sollten als Gemeinde, zu 100% den Nagel auf den Kopf. Wir sind als Gemeinde ein Krankenhaus, wo Menschen reinkommen dürfen mit ihren Krankheiten, die sie haben. Nicht nur körperliche, sondern eben seelische Gebrechen. In erster Linie Schuld, was in der Gesellschaft ja gar keine Krankheit ist. Aber in unseren Augen oder vor allem in den Augen von Jesus ist es etwas, was er heil machen möchte. Er möchte Schuld vergeben, möchte Schuld sühnen. Und es sollte darum gehen, dass Menschen von ihrer Schuld heil werden und natürlich auch von ihren körperlichen und seelischen Gebrechen. Und abschließend zu diesem Punkt möchte ich noch sagen, nehmt einfach, und das kam heute auch schon mal durch, nehmt das Gebet für Heilung in Anspruch. Ganz selbstverständlich, wie wenn es ganz normal ist. Manchmal hält man das vielleicht auch so hoch, Heilung. Aber es ist was ganz Normales in unserem christlichen Leben. Lasst uns als Gemeinde viel natürlicher gegenseitig für Heilung beten von Gebrechen, für körperliche Krankheiten, für seelische Dinge, die einen belasten. Dann auch nicht immer überlegen, ja, heilt dann Gott oder warum heilt dann Gott nicht oder ja, und sondern einfach dafür beten. Das ist unser Auftrag. Und es sollte ganz normal sein, wenn jemand sagt, boah, ich habe zur Zeit so Kopfweh immer wieder, dass man einfach sagt, hey, soll ich für dich beten schnell? Oder ich bin die ganze Zeit krank, habe immer wieder Grippe, das beeinträchtigt einfach meinen Alltag, dann einfach füreinander beten, auch wenn es nur eine Grippe ist. Oder jemand hat richtig Stress auf der Arbeit, sodass es sich auf die Psyche runterschlägt. Warum dann nicht einfach kurzes Gebet anbieten? Man kann nicht viel für die Situation tun, aber was wir können, ist beten. Und dann beten wir, legen die Hände auf und vertrauen einfach, dass Gott Heilung und Linderung schenkt. Und in diesem Zusammenhang einfach möchte ich nochmal diesen Vers aus Jakobus vorlesen. Ich habe mir den nicht ausgedacht. Da steht, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hier auch der ganze Mensch im Blick. Und wir erleben als Gemeindeleitung das wirklich in letzter Zeit immer mehr, dass diese Zeilen aus Jakobus Realität sind. Ich weiß nicht, warum das speziell ein Auftrag für die Gemeindeleitung ist, aber es ist so. Wir dürfen für andere beten. Und das Besondere oder das Wichtige an diesem Bibelvers ist einfach, und das möchte ich immer wieder erzählen, dass die Intention oder dieser Wille zur Heilung, der muss vom Kranken kommen. Deshalb sollte ich, oder vielleicht mache ich es manchmal, aber ich sollte eigentlich nicht zu Leuten hingehen und sagen, hey, es gibt dieses Angebot zur Heilung von der Gemeindeleitung. Weil hier steht schwarz auf weiß, die Personen sollten von sich aus auf die Gemeindeleitung zugehen und wir sind gerne bereit, für euch zu beten, für jemanden zu beten. Und so ist ja überall, der Kranke muss zum Arzt kommen. Der Kranke muss Heilung von sich aus wollen und Schritte tun. Und auch das ist ein ganz zentraler Punkt von Heilungsgeschichten von Jesus. Ihr fragt euch vielleicht, ja, wenn ich krank bin, natürlich will ich dann geheilt werden. Das ist doch gar keine Frage. Aber bei Jesus war das nicht immer so eindeutig. Da steht in Markus 10, sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur noch umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruf ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Und da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und jetzt sagt Jesus, was möchtest du von mir? Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Und ich habe gedacht, eigentlich könnte man einen Witz aus dieser Geschichte machen. Man könnte sagen, kommt ein Blinder zu Jesus und Jesus fragt, was soll ich tun? Aber genau das ist das Prinzip, was Jesus uns verdeutlichen möchte. Wir müssen auch Heilung ganz tief in uns drin wollen. Das ist bei körperlicher Krankheit so, das ist auch bei Schuld und Sünde der Fall. Wenn jemand ständig die Angewohnheit hat, ständig zu flunkern und zu lügen und irgendwie so Halbwahrheiten in seinem Leben zu dulden, dann muss man das von sich aus wollen, dass es rauskommt aus dem Leben, dass sich das ändert. Aktiv Schritte gehen. Oder jemand schaut sich Pornos an oder irgendwas, dann muss man das auch wirklich wollen, das zu lassen, hinter sich zu lassen, dass diese Sünde einfach hinter sich gelassen wird. Und so wie bei diesem Vers, dass Jesus fragt, was willst du eigentlich, dass ich tue? Und dann muss man das auch bekennen vor Gott und es auch wirklich wollen. Deshalb möchte ich uns Mut machen, wenn wir wirklich wollen, dass wir geheilt werden, dann bete einfach aktiv. Und als zweiter Schritt, komm einfach auch auf uns als Gemeindeleitung zu. Dann beten wir nach Jakobus. Wir sind auch gern bereit, dann zu salben. Und es ist nichts Schlimmes daran, es ist auf jeden Fall kein Hokus Pokus oder irgendetwas, sondern es ist einfach dieses Gebet, wir legen den Kranken hin vor Gott und wir vertrauen darauf, dass diese Zeilen aus Jakobus Realität sind. Und mein zweiter Gedanke, bezieh den Heiligen Geist aktiv in dein Leben ein. Und was ich ganz oft beobachte bei Geistesgaben, sind eigentlich zwei Extreme. Entweder man hält dieses Thema ganz hoch, dass man fast nichts mehr außer Geistesgaben so im geistlichen Leben kennt, oder man kehrt es unter den Teppich und tut so, als gäbe es gar nicht, Geistesgaben. Und wie so oft ist natürlich, denke ich, die Mitte des Gute, dass man die Liebe nicht vergisst bei Geistesgaben und nicht nur auf der Wolke 7 schwebt bei Geistesgaben, sondern dass man es einfach im Guten benutzt und das einfach auch ganz natürlich benutzt. Ich möchte uns einfach Mut machen, den Heiligen Geist und auch ganz besonders Geistesgaben zu gebrauchen und uns danach auszustrecken. Und auch ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich Geistesgaben kleinrede oder Geistesgaben auch unterschätze, was das für ein großer Schatz ist. Ich möchte noch zu diesem Punkt ein Zeugnis erzählen, was ich noch nicht erzählt habe, noch nie öffentlich. Und geht um die Situation mit Levi vor einem Jahr ungefähr, im Dezember, mir kommt schon so ewig vor, dass es passiert ist mit Chrissy und Levi. Auf jeden Fall habe ich es einmal ja schon erzählt, dass Chrissy bei der Geburt starke Komplikationen hatte. Ich war mit ihr im OP und die Ärzte haben, es ging drunter und drüber und ich habe gemerkt, da stimmt was nicht mehr. Ich bin rausgeschickt worden und in dem Moment ist auch Levi mit einer Hebamme oder die Hebamme ist mit Levi rausgerannt und er hat nicht geatmet. Und ich saß dann im Kreissaal zwischendrin, auf der einen Seite der OP, auf der anderen Seite dann so ein kleines Kämmerchen, wo sie Levi behandelt haben. Und irgendwann kam eine Ärztin zu mir und hat gesagt, kommen Sie bitte mit. Ich bin dann reingegangen in dieses kleine Kämmerchen, wo Levi in so einem speziellen Frühchenkasten da war. Und er hat halt ganz schnell geatmet. Und die Frau hat dann gesagt, ja, es sieht schwierig aus, er hat ja keine Luft bekommen lange Zeit. Wir müssen ihn wahrscheinlich nach Tübingen verlegen. Und er hat halt wirklich schnell oder flach geatmet. Und die Ärztin hat aber gesagt, sie können aber gern ihn berühren. Und irgendwie habe ich in diesem Moment gedacht, vielleicht muss ich jetzt Abschied nehmen sogar. Aber ich habe meine Hand draufgelegt und habe in Sprachen gebetet, laut, sodass die Ärzte das gehört haben. Im Nachhinein ist mir das ziemlich egal, was die Ärzte da gehört haben. Ich habe für ihn gebetet und habe ihn da dann gehabt. Bin dann rausgegangen wieder und dann wieder nach vielleicht einer Viertelstunde haben die Ärzte mich wieder geholt und dann hat es geheißen, sein Zustand hat sich schon wieder viel verbessert. Er muss nicht nach Tübingen. Und ich möchte es einfach als Zeugnis erzählen, einfach weil Gott so groß ist. Wir dürfen Levi einfach begleiten und bin so dankbar, dass Christi und Levi nichts passiert ist. Und ich möchte uns einfach Mut machen, wirklich uns nach Geistesgaben auszustrecken. Weil auch die Sprachenrede ist einfach dieses Gebet, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wenn du keine Worte mehr findest, keine Ahnung hast, was du beten sollst, dann kannst du einfach in Sprachenrede wechseln und dann kannst du den Geist für dich beten lassen. Und du selber musst dir überhaupt keine Gedanken mehr machen, sondern du kannst einfach dann darauf vertrauen, dass Gott es gut führen möchte. Und ich merke es auch, was ist Sprachenrede, was anders wie ein Kind, was brabbelt, sozusagen. Wenn Levi brabbelt, dann macht es mein Herz froh. Und ich weiß nicht, was er damit sagen möchte, aber er kommuniziert einfach mit mir oder ist da. Und so ist es auch bei Geistesgaben. Bei der Sprachenrede, denke ich, für Gott, das ist einfach dieses ganz kindliche Brabbeln mit Gott und wo wir einfach ganz sein können, wie wir sind. Und ich möchte uns einfach Mut machen, uns nach auch Sprachenrede auszustrecken oder nach anderen Dingen und uns einfach da Mut machen. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 steht, den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. In der guten Nachrichtübersetzung. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet nicht die Weisung, die er euch gibt, prüft aber alles und nehmt nur an, was gut ist. Und deshalb lasst uns den Heiligen Geist nicht unterdrücken, lasst uns auch nicht die Weisungen verachten, die er uns gibt. Wenn er uns Sachen aufs Herz legt, dann dürfen wir das nicht verachten. Nicht sagen, oh, das ist nur so ein komischer Gedanke. Und in der Praxis bedeutet es einfach, dass wenn der Heilige Geist zu uns spricht oder uns Dinge aufzeigt, dass wir danach handeln sollen. Prophetische Rede, Eindrücke sollten wir nicht verachten. Und mein dritter Punkt noch, aktiv einander beten. Wir haben es sogar so in diesem Visionspunkt drinstehen, dass wir aktiv füreinander beten möchten. Was ist der Unterschied zwischen füreinander beten und aktiv füreinander beten? Macht man theoretisch immer, aber ich habe beim Gemeindeforum bei einer Andacht kurz gesagt, wir sollen als Menschen nicht nur so vor uns hinleben, sondern wir sollen unser Umfeld aktiv mitgestalten. Und auch hier liegt die Grundlage für dieses aktiv Mitgestalten im Schöpfungsauftrag. Ganz kurz noch der. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, zu Adam und Eva, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und mir wird immer mehr dieser Auftrag wichtig, nicht weil es da um Schöpfung, also um Tiere oder so geht, sondern um dieses Prinzip, dass wir Verantwortung bekommen haben für diese Erde. Und dass wir einfach Dinge nicht laufen lassen, sondern aktiv ins Weltgeschehen eingreifen, zu sagen, ich möchte hier mitgestalten auf dieser Erde, solange ich noch hier bin. Und eigentlich ist das Gebet um Wunder genau das, Verantwortung zu übernehmen für Dinge in unserer Welt. Dass Gott eingreift in Dinge, die wir vielleicht gar nicht verändern können. Das heißt, nicht irgendwie beten, sowas wie zum Beispiel, wenn du möchtest, Gott, dann kannst du Wunder tun. Und immer wieder komme ich zum Schluss, dass es eigentlich der völlig falsche Ansatz ist. Was ich immer mehr erkenne, dass Gott hält sich in erster Linie erstmal zurück aus unserer Welt. Das möchte ich mal als Gedanken mitgehen. Gott hält sich in erster Linie erstmal zurück aus unserer Welt, denn er hat uns diese Welt in unsere Hand gegeben. Er hat uns gesagt, ihr habt diese Welt und ihr sollt sie gestalten. Und erst wenn wir sagen, Gott, hilf du hier, wir als Menschen kommen nicht weiter, dann greift er auch erst ein. Weil wir haben Verantwortung bekommen. Wir sind mündig, wir sind Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und erst wenn wir sagen, bitte Gott, wir können es nicht alleine oder bitte Gott, wir brauchen übernatürliche Hilfe, dann greift er auch ein. Und es bedeutet, in der Praxis nicht zu beten, zum Beispiel, dieses Beispiel, du siehst, wie meine Freundin von ihrem Mann schlecht behandelt wird. Wenn du möchtest, dann kannst du das ändern. Nee, wir haben Verantwortung für andere Menschen bekommen durch diesen Schöpfungsauftrag. Und weil wir aus der Bibel ganz genau wissen, dass Gott will, dass diese Freundin nicht schlecht behandelt wird, dann müssen wir auch ganz entschieden beten. Jesus, in deinem Namen und weil du verändern kannst, bitte ich, dass der Mann meiner Freundin aufhört, sie schlecht zu behandeln. Weil das ist ganz logisch, dass Gott nicht will, dass diese Frau schlecht behandelt wird. Aber warum machen wir das so oft, dass wir denken, ja, wenn du willst, Gott, so oft ist es glasklar, was Gott will. Und dann müssen wir aber auch wirklich dafür einstehen, weil wir möchten diese Welt verändern. Gott will, dass du nicht tatenlos zusiehst, was um dich herum geschieht. Sondern wir dürfen aktiv beten. Und das ist ja was Geniales. Wenn wir Sachen hören im Kriege oder so, dann können wir nichts tun als einfache Menschen. Wir haben gar nicht die Möglichkeiten, gar nicht die Macht, da irgendwas zu tun. Aber wir können beten. Wir können wirklich Dinge verändern. Das gibt es ja tausende Beispiele in der Geschichte. DDR oder die Wiedervereinigung wurde ganz sicher durch Gebet geschaffen und so weiter, weil Menschen einfach am Gebet dran geblieben sind. Und so können wir auch einfach für ganz große Dinge beten, dass Gott eingreift. Und ich hoffe, ihr versteht, wie Gott mir das auch aufgemacht hat, diesen Unterschied, dass wir aktiv beten sollen und nicht wenn du willst, Gott, dann tu das und das. Und das möchte ich jetzt praktisch machen. Wir werden aktiv füreinander beten. Ich möchte uns auch herausfordern dabei. Und auch da ist es Geniale, wenn wir uns überlegen, was möchte Gott eigentlich für unser Leben, dann ist es eigentlich auch ganz klar, das steht in der Bibel, was Gott für uns möchte. Wenn wir sagen, wir möchten uns immer mehr in das Bild von Jesus verwandeln, dann steht in Galater 5 zum Beispiel, steht, dass es die Früchte des Geistes gibt, Jesus ähnlicher zu werden, und die Früchte des Fleisches, die alte Natur, die Dinge, die wir nicht tun sollen. Und ich möchte uns zuerst die Früchte des Geistes vorlesen und danach, andersrum, die Früchte des Fleisches vorlesen und danach die Früchte des Geistes. Ich werde diesen Text kurz stehen lassen und ihr habt zwei Blätter ausgeteilt bekommen, ein rotes und ein grünes Blatt. Und ich möchte uns, wer das noch nicht hat, kann gerne noch hinten noch holen. Und ich möchte uns ermutigen, ganz konkret, was euch Gott aufs Herz legt, die Früchte des Fleisches draufzuschreiben, aufs rote Papier, und die Früchte des Geistes auf das grüne Papier. Und weil das nicht genug ist mit dem Mut, weil meistens macht man das ja so bei, wenn man, ihr seid schon alles startklar, das ist gut, wenn man zum Beispiel so Schuld und Sünde ja aufschreibt, und dann haben wir das schon oft in den Schredder geworfen oder wir haben es schon verbrannt oder so. Ich möchte uns mal ermutigen, das draufzuschreiben und füreinander zu beten. Weil in Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich weiß nicht, was für eine Heilung Das ist immer individuell, aber das ist zentral. Wir sollten füreinander beten und ich möchte uns da Mut machen. Und hier geht es auch nicht darum, dass man, möchte einfach Mut machen, Dinge aufzuschreiben und ja, füreinander beten zu lassen. Ich möchte uns diese Früchte des Fleisches nochmal vorlesen und ihr dürft euch die Dinge, was Gott zu euch spricht, was ihr einfach loshaben möchtet aus eurer alten Natur. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und dann sozusagen und vieles anderes, was noch genauso verwerflich ist. Und diese Liste ist nicht zu Ende, da kann man auch noch andere Sachen aufschreiben. Ich möchte vielleicht jetzt einfach kurz beten und ihr dürft gern aufschreiben, was euch ins Herz fällt, was Gott euch aufzeigt. Herr, du siehst, dass wir einfach im Glauben wachsen möchten, dir ähnlicher werden möchten und wir möchten Dinge einfach auch hinter uns lassen und auch aktiv voneinander beten. Ich bete, dass du uns jetzt aufzeigst, was wir hinter uns lassen sollen, welche ja, alten Gewohnheiten von dieser menschlichen Natur wir hinter uns lassen möchten. Amen. Und jetzt noch die Früchte des Geistes. Nicht so schnell. Ja. Und dann noch die Früchte des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und schreibt euch einfach auf, in welchen Bereichen ihr noch viel mehr Freiheit, Liebe oder Freude erfahren möchtet und wo ich danach ausstrecken möchte, wo der Heilige Geist euch einfach verändern soll. Und jetzt möchte ich uns ermutigen, zu zweit zusammenzustehen. Das möchte, dass wir uns einfach austauschen, auch über diese Punkte, sich nicht zu schämen zu brauchen. Wir sind Menschen mit der alten Natur, aber wir möchten uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken, nach diesen Früchten des Geistes. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir diesen Mut aufbringen, zu zweit zusammenstehen und füreinander zu beten für diese Dinge, die wir aufgeschrieben haben. Und dann schließe ich später diese Gebetsreihe.